Radio 1.
Als Wildtierärztin und Artenschützerin hat meine nächste Gesprächspartnerin Hanna Emde mit Anfang 30 schon mehr von der Welt gesehen, als die meisten von uns im ganzen Leben schaffen können. Ihr aktuelles Buch Nachtschicht mit Aras ist aktuell auf der Spiegel-Bestsellerliste und seit Anfang des Monats ist Hanna Emde auch als neue Moderatorin des ZDF-Magazins Terra X Faszination Erde zu erleben. So viele Gründe für einen Besuch bei uns hier im Studio 1. Ich freue mich total, dass sie überhaupt Zeit für uns hatte. Herzlich willkommen, hier ist Hanna Emde. Hardworking Showbusinesswoman. Herzlich willkommen. Dich hat direkt nach dem Abitur mit dem Freiwilligendienst weltwärts auf die Philippinen gezogen und da hast du erstmal 12 Monate gearbeitet. So, um mal so eine Idee zu bekommen, wie du damals drauf warst, war das der geplante Einstieg in die Karriere, die dich heute schlussendlich dann hier auf diese Couch geführt hat? Oder war das so ein zufälliger Start, aus dem sich alles entwickelt hat und was gar nicht so geplant war?
Boah, spannende Frage. Also ich kann sagen, Tierärztin wollte ich schon immer werden. Das war so ein Kindheitsding. Ich weiß nicht, wie viele das hier vielleicht auch mal werden wollten. Das war klar. Allerdings kannte ich da halt den Tierarzt, mit dem ich mit meinem Dackel gegangen bin und so, ne? Also so die Welt. Und ich war auch noch nicht so viel in solchen fremden Welten gewesen. Also die Philippinen waren tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt so am Äquator in den Tropen war. Das heißt, ich glaube schon, dass dieses Jahr mich extrem geprägt hat und so ein bisschen zu der Person gemacht habe, die ich bin und vor allem diese Faszination geweckt hat für diese fremden Welten. Mhm. Aber ich habe damals nicht gedacht, dass ich Fernsehmoderatorin bei Terra X werde, das muss ich ganz klar sagen.
Oder tolle Bücher schreibst oder was du sonst noch alles so treibst. Okay, du hattest einen Dackel. Woher kommt deine Liebe zu Tieren und war das damals deutlich mehr, also man stellt sich doch vor, wenn man auf deine Vita guckt, da denkt man doch, wahrscheinlich hattet ihr zu Hause so eine komplette Menagerie von Haustieren exotischer und erwartbarer Art. Wie war's?
Nee, das war nicht so. Der Dackel, ich hatte meinen Hamster auch, das war auch aufregend. Aber ich hatte schon immer so eine extreme Faszination für Natur und Tiere. Also ich habe sehr gerne Schnecken beobachtet. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch auch gern getan hat, aber das war so ein Kindheitsding. Oder ich war einfach super gerne im Wald unterwegs, habe mir alles genau angeguckt. Also diese Neugier und Faszination war immer da. Aber ich kann nicht sagen, das war das Schlüsselerlebnis, sondern auf jeder Reise, auf jedem Trip mit dem Zelt in Schweden hat diese Liebe zur Natur irgendwie ihren Ursprung gefunden.
Aber du bist nicht komplett anders als die restlichen Mitglieder deiner Familie. Sind die alle so drauf? Und hast du es nur extremer umgesetzt oder bist du schon ein bisschen anders?
Ich glaube, ich bin schon ein bisschen anders, das stimmt schon. Also die haben jetzt nicht dieses Bedürfnis, die ganze Zeit im Regenwald rumzurobben und irgendwie Orang-Utans und Nebelparder zu suchen. Och. Aber diese Faszination für Natur und auch dieses Verständnis für Biodiversität und sich für den Schutz einsetzen, das ist schon verwurzelt in unserer Familie.
Okay. Tierärztin klingt ja auch noch so ein bisschen greifbar, ne? Also ich habe das in der Tat schon oft so als frühen ersten Berufswunsch hier von Gästen bei mir in der Sendung gehört. Aber du hast ja schon während des Studiums Praktika im Dschungel gemacht. Also warum der Hang zum Löwen statt zur Hauskatze?
Tja, da fragst du mich was. Das kam im Studium. Also weil da hast du natürlich Rinder, Schweine, Pferde, Hund, Katze, Maus. Das ist einfach das, was wir in Deutschland haben. Super wichtiger Job auch. Aber mich hat das immer gereizt, diese wilden Tiere vor allem im Zusammenhang mit ihrer Umwelt zu erleben, mit ihrem Ökosystem. Weil es bringt nichts, wenn ich den Orang-Utan auf Borneo gesund mache, wenn er keinen Lebensraum mehr hat, in dem er überlebt. Das heißt, in der Wildtiermedizin schauen wir uns immer das Tier in seinem gesamten Ökosystem an und gucken, wie es miteinander, mit den Menschen natürlich auch noch überleben kann und bestehen bleiben kann. Und das finde ich so spannend an der Wildtiermedizin. Es geht nicht nur um das Einzeltier, oh, ich gebe dem jetzt die Impfung oder ich mache das gesund, sondern wir sehen das ganze System.
Ja, aber ehrlich gesagt, das ist so eine Entwicklung. Alles wird globaler und auch holistischer. Es hat nicht nur in der Wirtschaft und in der Politik plötzlich alles mit allem zu tun, sondern das erklärst du in deinem Buch auch total toll, finde ich. Es ist genauso. Man kann nicht das eine Tier einfach schützen und komplett aus dem Auge verlieren. Wo kommt das her und was bewirkt das sonst noch so und was hängt da alles so dran? Du hast 2017 einen Verein zum Artenschutz und Umweltbildung in Deutschland gegründet. Und der Name ist sogar schon mal gefallen und das ist wirklich wild, weil bis ich es heute gelesen habe, kannte ich das gar nicht. Dieser Verein ist nach der Raubkatze namens Sunda Nebelparder benannt.
Ist das nicht ein wunderschönes Wort?
Das ist super, aber was ist das? Wie sieht das aus?
Das ist eine wunderschöne Raubkatze, die nur auf Borneo und Sumatra vorkommt. Und die hat so eine besondere Feldzeichnung. Die soll so ein bisschen an Wolken oder Nebel erinnern. Deswegen Nebelparder oder auf Englisch Clouded Leopard. Und diese Raubkatze war Namensgeber für unseren Artenschutzverein, weil das ein Tier war, was ich auf Borneo 2014 zum ersten Mal mit in Narkose leben durfte. Also als ich noch Studentin war in der Wildtiermedizin, durfte ich bei dieser Narkose helfen. Und das war extrem faszinierend, gerade auch, weil es nur noch so wenige von dieser Tierart gibt. Sehr bedroht und so einen letzten Nebelparder seiner Art vor sich auf so einer Plane bei 40 Grad mitten im Dschungel untersuchen zu dürfen. Wahnsinnserlebnis.
Crazy. Ich habe heute so gedacht oder auch mehrfach gelesen, du kennst vermutlich Tiere, so viele an der Zahl, von denen wir hier alle im Studio 1 noch nie gehört haben. Um mal so ein paar bekanntere zu droppen, aber die Bandbreite vielleicht mal abzubilden. Du hast für Lemuren oder mit Lemuren auf Madagaskar gearbeitet, Bullenhaie in Costa Rica, wilde Aras in Guatemala. Das waren alles so kleine Stationen. Und ich habe mich gefragt, war das so ein Weg? Also gab es eine Tierart, die dir besonders am Herzen gelegen hat und dann hat diese Entdeckung, dass alles mit allem zu tun hat, zur nächsten geführt? Oder ist der Drang deiner Arbeit, alle schutzbedürftigen Arten einfach, wenn möglich, irgendwie zu besuchen, zu verstehen und denen allen zu helfen?
Tatsächlich Zweiteres. Also ich hatte nicht so das Lieblingstier und ich will nur denen helfen, sondern bei mir ist das wirklich, in diesen 10 Jahren hat sich das entwickelt. Ich habe viele Kongresse besucht, also im Studium schon wissenschaftliche Kongresse in Mexiko, in Guatemala, in Südafrika und habe dort WissenschaftlerInnen oder TierärztInnen kennengelernt, die für all diese Projekte in ihren Ländern arbeiten. Und das hat mich so fasziniert. Und da habe ich mir so ein Netzwerk aufgebaut und habe dann unterschiedliche Projekte unterstützt, war 2, 3, 4 Monate dort als Tierärztin und habe dann die Arten kennengelernt, die Lebensräume. Also für mich ist es immer so wichtig, von den Menschen vor Ort zu lernen. Die brauchen keine deutsche Tierärztin, die denen da irgendwas erklärt, sondern die haben die Ahnung. Und wir können versuchen, das machen wir mit unserem Verein, die zu unterstützen. Über natürlich Spendengelder, aber eben auch über Expertise, Wissensaustausch. Wir können denen eine Webseite bauen und so ein bisschen unsere Fähigkeiten vernetzen und gemeinsam gegen das Artensterben kämpfen.
Ja, und ich wünsche dir und deinem Team dabei ganz, ganz viel Glück und finanzielle Unterstützung. Das werdet ihr alles brauchen. Ich habe heute bei all dem, was ich gelesen habe und so, habe ich mich gefragt, hast du überhaupt, also macht das Sinn, dass du einen normalen festen Wohnsitz hast, wo du so viel unterwegs bist? Und B, machst du sowas wie normalen Urlaub? Also liegst du irgendwann mal irgendwo am Strand mit einem Buch und machst nichts? Oder ist im Prinzip in ferne Länder reisen und da mit den Tieren irgendwie was lernen, ist das für dich nicht nur Beruf, sondern vielleicht auch auf eine Art schon Urlaub?
Das waren jetzt viele Fragen.
Also Wohnung, ja, nein. Frage Urlaub, eins. Ja, nein.
Also Wohnung, klar, aber das ist halt klein, ne? Also ich brauche ja nicht viel, also es passt alles ja in den Rucksack und das ist irgendwie schön, irgendwo einen Ort zu haben, aber das, also ich bin auch gerne mit dem VW-Bus unterwegs. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so ortsgebunden und denke, boah, da muss ich hin. Urlaub mache ich auch sehr gerne mal im Sauerland dann einfach eine Woche. Also alle denken immer, ich muss da viel in den Dschungel fahren, aber ich liebe es auch mal hier durch den Wald zu laufen und freue mich über die Eichel her und Eichhörnchen. Aber auch ich mache Urlaub, ja. Okay. Aber tatsächlich, das ist wirklich so ein Job, das macht unfassbar viel Spaß. Also natürlich versuche ich da so viele Tage wie möglich auch zu nutzen, um einfach so den Wald zu erleben. Oder wir waren jetzt auf den Galapagos-Inseln, das ist ein Sehnsuchtsort von mir gewesen, das mal erleben zu dürfen. Also das ist wirklich, das muss ich sagen, einer der schönsten Berufe, den man haben kann.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Eine klare Einschalt- und Lese- und Unterstützempfehlung ist meine Gesprächspartnerin Hannah Emde. Man weiß eigentlich fast gar nicht, wo man anfangen soll. Ich werde das am Ende unseres Gesprächs für Sie aber alles nochmal versuchen, irgendwie so als kleine Werbung zusammenzufassen. Anlass unseres Gesprächs ist aber eigentlich die Tatsache, dass sie die neue Moderatorin des ZDF-Magazins Terra X Faszination Erde ist und ist beileibe nicht das erste Mal, dass du im Fernsehen aufgetaucht bist. Es gab Minimum vorher schon 2022 eine Doku-Serie namens Hannah Goes Wild in der ARD. War die der Steigbügel für Terra X oder wie bist du jetzt an die neue Aufgabe gekommen?
Boah, das müssen wir eigentlich das ZDF fragen. das war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich jetzt so eine Serie im Fernsehen gemacht habe. Und wie gesagt, ich habe vorher klassisch als Tierärztin gearbeitet. Na, nicht ganz klassisch, nicht in der Kleintierpraxis, aber eben in der Wissenschaft. Und das war schon ein bisschen erstaunlich, als dann das ZDF anrief und fragte, hey, was hältst du denn davon, Faszination Erde? Aber das passt so gut. Also ich merke, das kombiniert halt genau meine Themen, meine meine Leidenschaften, den Artenschutz, dann das Netzwerk aufzubauen, die Menschen vor Ort zu unterstützen und diese Liebe zur Natur und diese Faszination für Biodiversität aufrechtzuerhalten. Das funktioniert so gut über diese Filme. Und deswegen ist das wirklich das beste Format, was man sich wünschen kann.
Ja, da hat jemand einfach mal eins und eins richtig zusammengezählt und ist auf dich gekommen. Es gibt schon 3 Folgen und die haben dich nach Thailand, nach Gabun in Westafrika sowie auf die, hast du schon erwähnt, Galapagos-Inseln geführt. Inwiefern entscheidest du, wo das hingeht oder wer entscheidet das überhaupt, was in dieser Sendung Thema ist? Es ist so vielfältig. Man könnte über alles Mögliche, aber wer hat's in der Hand?
Das ist wirklich toll, weil da die Wissenschaftsredaktion und ich ganz eng zusammenarbeiten. Also wir überlegen gemeinsam Anfang des Jahres, welche Themenschwerpunkte wollen wir machen, in welche Länder wollen wir reisen, was ist da wichtig? Und ich darf eben meine Expertise da komplett mit einbringen. Also wenn es jetzt zum Beispiel wie in Thailand um Zoonosen geht, um die Übertragung von Krankheiten von Wildtieren auf Menschen. Das gab es da bei den Fledertieren, was uns ja allen durch Covid-19 sehr bewusst geworden ist, dass das ein Thema ist. Da durfte ich zum Beispiel komplett mitreden und wir überlegen gemeinsam, wie wir die Themen aufbereiten wollen, weil das ja auch wirklich ein tolles Wissenschaftskommunikationsformat ist, wo man sehr komplexe Themen sehr nahbar aufschlüsselt und verständlich macht. Und das läuft Hand in Hand, das ist echt cool.
Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, kann man auch in dem Buch gut nachlesen, warum das ehrlich gesagt ziemlich oft passieren könnte, dass Krankheiten von Tieren auf Menschen umspringen oder auch umgekehrt.
Genau.
Und beides ist unfassbar gefährlich. Aber ich habe mich, Stichwort Gefahr, gefragt, wie gefährlich ist deine Arbeit überhaupt? Also du hängst da so an 30 Meter hohen Bäumen an so einem Seil rum und beguckst irgendwelche Gibbon-Affen.
Ja.
Genau. So, dann ist dieses im Buch, sitzt du irgendwie in so einem Boot und zack, taucht direkt vor eurem Boot ein Krokodil auf und reißt erstmal schön die Klappe auf. Das klingt nicht ungefährlich. Ich stelle mir vor, das ZDF packt dir keinen Bodyguard an die Seite.
Nee.
Bist du extra krass versichert oder bist du Gefahrensucherin wie Rex Kramer in dem legendären Film aus den 70ern, den wir vielleicht noch kennen? Wie gestaltet sich das?
Also man sollte nicht zu viel drüber nachdenken, was alles passieren könnte. Das kann ich nicht raten, wenn man in so ein Land reist. Ich bin auch nicht krass versichert. Ich glaube, es würde mich keiner mehr aufnehmen wollen bei den Sachen. Aber ich sage immer, man muss sich eben an die Regeln halten im Dschungel. Also man kann sich dann nicht so verhalten wie hier in der Berliner Innenstadt, also aufs Handy starren und einfach über die Straße latschen, sondern man muss ein ganz anderes Bewusstsein für seine Umgebung aufbauen. Also man achtet viel mehr auf sein Gehör, welche Tiere sich wie bewegen oder wo entlang gehen. Ich achte darauf, wo ich meine Füße platziere oder meine Hände habe, weil alles irgendwie giftig sein kann. Und ich darf halt nicht in die Privatsphäre der Tiere eindringen, weil das ist deren Bereich.
Ja, aber es ist ja gerne genommen, wenn jemand hier Musik macht, zu fragen, wie viele Sprachen sprichst du denn und warum schreibst du Texte in der und der Sprache? Wie viel Tiersprachen muss man sprechen, um deinen Beruf machen zu können? Ich will Ihnen erklären, was es mit der Frage auf sich hat. Du beschreibst irgendwann, wie du dich, glaube ich, einer Herde Gorillas näherst. Und der Punkt ist, dann sitzt da einer der Silberrücken und macht so schmatzende Geräusche mit dem Mund. Da würde, glaube ich, jeder von uns denken, ach, guck mal, ich glaube, der gibt Küsschen. Du hast aber zweifelsfrei daraus gelesen, oha, ich sollte die Füße in die Hand nehmen, hier wird's gefährlich. Also, wie viel Tiersprachen im übertragenen Sinne sprichst du?
Das ist eine sehr gute Frage, das wurde ich noch nie gefragt. Das freut mich richtig, dass du das sagst. Es klingt blöd, aber das ist eine der wichtigsten Sachen, über die du dir erst Gedanken machen musst, bevor du mit den Tieren arbeitest. Und das ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich mit den WissenschaftlerInnen oder den Research Assistants, die ja immer Einheimische sind, die sich perfekt in ihrer Umgebung auskennen, was ich mit denen ausmache. Was sind No-Gos? Worauf muss ich achten? Wenn ich mit einer neuen Tierart arbeite, sei es jetzt auf den Galapagos-Inseln mit den Pinguinen, mit denen ich vorher noch nie gearbeitet habe, muss ich natürlich mich vorher aufklären lassen, was ist ein No-Go, was geht.
Die können auch zwicken.
Die können auch zwicken. Oder bei den Blaufußtölpeln, diesen wunderschönen Vögel mit den blauen Füßen. Das sind Meeresvögel, da darfst du niemals den Mund zuhalten, weil dann würden die ersticken. Du musst den immer ein bisschen offen halten, während du sie beringst und so. Also es sind natürlich Sachen, die weiß ich aus der Tiermedizin, weil ich das ableiten kann von anderen Tierarten. Aber trotzdem, diese Sprache, die du ansprichst, die ist in jedem Land bei jeder Tierart anders.
Okay, und das ist wahrscheinlich so ein Lernen ohne Ende. Ich weiß gar nicht, du kannst ja aussuchen, welche Frage du beantwortest, weil wir haben nicht mehr Zeit für 2. Entweder du verrätst uns, was du in den nächsten Monaten vorhast, oder du gibst unserem Publikum einen Satz bezüglich Tierschutz mit, der dir total wichtig ist, von dem wir alle was haben oder den wir alle beherzigen sollten.
Ich mache beides ganz schnell. Es geht nach Guatemala als nächstes zu den Aras. Das wird super spannend, die nächste Terra X-Folge. Und was mir wichtig ist im Artenschutz, dass jeder und jede von uns dafür was tun kann. Ihr braucht kein Biologe oder Tierärztin sein, sondern das fängt bei eurer eigenen Haustür an, was ihr konsumiert, wie ihr wählt und wofür ihr euch entscheidet. Wir alle sind dafür verantwortlich, dass dieser Planet lebenswert bleibt.
So sei es. Nehmen Sie sich's zu Herzen und vor allen Dingen schalten Sie ein und lesen Sie. Die ersten 3 Folgen von Terra X Faszination Erde mit Hannah Emder als neuer Moderatorin sind bereits seit dem 3.4. in der ZDF Mediathek verfügbar und abrufbar und es läuft seit dem 7.4. auch regulär im ZDF Fernsehprogramm. Ihr aktuelles Buch Nachtschicht mit Aras als Tierärztin und Artenschützerin im Dschungel ist am 14.3. im Malik Verlag erschienen. Wie gesagt, befindet sich schon auf den Bestsellerlisten. Umfasst 304 Seiten, kostet 20 €. Es gibt einen Vorgänger, der heißt Abenteuer Artenschutz, ebenfalls empfehlenswert und von 2020 und der ist auch noch erhältlich. So, und wenn sonst noch irgendwas ist, kommst du einfach wieder. Es war mir eine totale Freude. Toi, toi, toi für alles, was kommt und ich wünsche dir, dass du erfolgreich arbeitest, dass wir alle von deinem Enthusiasmus und deiner Fachkenntnis was haben und vor allem die vielen, vielen Tierarten. Ich danke dir für deinen Besuch.
Schön. Danke dir.
Hannah Emde.
Danke.